wie zum Beispiel, dass die an der Cholera Verstorbenen vor der Bestattung von medizinischem Personal untersucht werden mussten. Und dabei wurde eben auch oft das islamische Gebot missachtet, dass Männer keine weiblichen Leichname berühren durften.
Herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren. Diese Podcast-Reihe haben wir im Historischen Seminar der Universität Mainz im Winter 2020-21 gestartet, um unseren Studierenden in der, wie wir damals dachten, absehbar härtesten Phase der Pandemie etwas mit auf den Weg zu geben. Das nämlich, was wir noch am besten können, geschichtswissenschaftliche Aufklärung. Wir haben uns damals für das Thema Pandemien und Epidemien in der Weltgeschichte entschieden. Das lag irgendwie nahe. Mit Studierenden konnten wir damals keine Podcasts aufzeichnen. Wir waren schon froh, wenn unsere Videoseminarkonferenzen einigermaßen stabil über die Bühne gingen. Ein Jahr später konnten wir erste Früchte dieser Arbeit sehen. Studierende hatten unsere Themen in unterschiedlicher Weise aufgegriffen und weiterentwickelt. Eine solche Studentin möchte ich in diesem Podcast begrüßen. Antonia Schlotter hat bei uns in Mainz zunächst den Bachelor of Arts mit Kernfach Geschichte studiert und dann den Master of Arts Geschichte mit einem Schwerpunkt in der osteuropäischen Geschichte absolviert. Ihre Masterarbeit hat sie den Cholera-Epidemien im Russländischen Reich im 19. Jahrhundert gewidmet, genauer den städtischen Unruhen, die es im Laufe des 19. Jahrhunderts im Russländischen Reich im Zusammenhang mit Cholera-Epidemien gab. Inzwischen arbeitet sie an der Universität des Saarlandes an einer Dissertation zur transnationalen Geschichte des Gesellschaftsspiels und der Brettspielbranche in den langen 1960er Jahren. Und damit herzlich willkommen, Antonia.
Hallo Andreas und danke für die Einladung.
Antonia, fangen wir vorne an. Die Cholera ist nicht nur Geschichte, Vergangenheit, sie tritt heute auch noch häufiger auf. Meist nach Naturkatastrophen oder gesellschaftlichen Unruhen. Zuletzt etwa auf Haiti seit 2021 und im Jemen seit 2016. Die Geschichte der Cholera reicht auch nicht ewig weit zurück. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es sie im Grunde nur in einzelnen Gebieten des indischen Subkontinentes. Dort war sie endemisch. Verbreitete sich aber nicht. Sie ist als typische Epidemie des globalen Zeitalters bezeichnet worden. Mit was für einer Erkrankung haben wir es hier zu tun und wieso verbreitete sie sich im 19. Jahrhundert so urplötzlich?
Ja, die Cholera ist eine Infektionskrankheit und die wird durch das Bakterium Vibrio cholerae ausgelöst. Das siedelt sich im Darm an und das führt dann dazu, dass es innerhalb weniger Tage oder auch schon innerhalb weniger Stunden nach der Ansteckung zu Symptomen kommen kann. Und das sind Symptome wie heftige Brechdurchfälle, starker Wasserverlust, Bluteindickung. Und bei einem besonders schweren Verlauf kann es sogar innerhalb kürzester Zeit nach den ersten Symptomen einen so niedrigen Blutdruck bewirken, dass die Betroffenen bereits nach 2 oder 3 Stunden versterben können. Und das Bakterium verbreitet sich vor allen Dingen über Wasser. Und es gedeiht vor allem an Orten, die eine mangelhafte Trinkwasserversorgung haben, unhygienische sanitäre Verhältnisse und wo eine große Zahl an Menschen auf engem Raum zusammenlebt. Und wenn dann Fäkalien, die mit dem Bakterium verseucht sind, ins Nutzwasser gelangen und somit eben auch an Lebensmittel, dann kann es zu explosionsartigen Massenausbrüchen kommen. Und wie du eingangs schon gesagt hast, die Cholera existierte in einzelnen Gebieten Indiens schon recht lange endemisch. Und ganz besonders betroffen war unter anderem Bengalen. Das liegt im Ganges- und Brahmaputra-Delta. Und dort gab es eben auch eine hohe Bevölkerungsdichte, unhygienische Verhältnisse. In dem Gebiet liegt auch Benares. Das ist eine der heiligsten Stätten des Hinduismus am Ganges. Und deswegen natürlich auch ein viel besuchtes Ziel für jährliche Pilgerströme. Und das alles lieferte der Cholera eben nahezu optimale Ausbreitungsbedingungen. Und hinduistische, aber auch muslimische Pilger seit der Islam im Übergang vom 10. zum 11. Jahrhundert in Nordindien sich ausgebreitet hat, verschleppten die Cholera dann auch vereinzelt in entferntere Gebiete, darunter auch die Wallfahrtsorte Mekka und Medina auf der arabischen Halbinsel. Aber die Mobilität war eben insgesamt eingeschränkter bzw. einfach langsamer und deswegen konnte es noch zu keinen nennenswerten Ausbrüchen andernorts kommen. Und einige ForscherInnen gehen davon aus, dass der Ausbruch des Tambora-Vulkans 1815, der ja auch weitreichende Auswirkungen in weiten Teilen der Erde hatte, dass der eben auch zur Entstehung eines neuen Cholera-Stammes beigetragen hat, mit einer noch höheren Ansteckungsgefahr. Und es kam dann infolge des Vulkanausbruchs eben zu einem verzögerten Monsun und in der Folge zu der schlimmsten Dürreperiode Indiens in der Neuzeit. Da gab es heftige Regenfälle und Überflutungen, was wiederum problematisch für die Trinkwasserversorgung war. Und all das begünstigte eben, dass es 1817 wieder erneut zu einem besonders verheerenden Ausbruch der Cholera kam. Und du hast ganz richtig gesagt, es wurde dann eine typische Epidemie des globalen Zeitalters. Denn die Industrialisierung beschleunigte die menschliche Mobilität enorm und Kolonialismus und Imperialismus verknüpften dann auch eben weit entfernte Gebiete miteinander. Und so war es dann eben auch die britische Ostindien-Kompanie, die dann mit Hilfe der englischen Flotte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Bengalen eroberte. Und so kam dieses endemische Cholera-Gebiet eben in Kontakt mit einem weit verzweigten Schifffahrts- und Seehandelsnetz. Und das ermöglichte der Cholera dann auch im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts erstmals das Verlassen ihres vorher endemischen Gebietes in pandemischer Form. Und es kam dann in der Folge zur ersten Cholera-Pandemie. Und 5 weitere sollten dann auch noch im 19. Jahrhundert folgen. Und die 6. Welle war dann im Übergang zum 20. Jahrhundert und die 7. Welle zählt die WHO seit 1961 und die dauert bis heute sogar noch an. Und weil es eben für den Großteil der Welt noch eine nahezu unbekannte Krankheit war, wusste man zu Beginn eben auch weder noch, wie sie sich überträgt und wodurch, noch wie man sie heilen kann. Und das sei an dieser Stelle auch schon mal gespoilert, eine wirksame Heilmethode wurde im 19. Jahrhundert auch gar nicht gefunden. Und auch das sei ja schon mal vorausgeschickt. Immerhin konnte man aber in den 1880er Jahren das Cholera-Bakterium identifizieren durch Robert Koch und seinem Team. Und deswegen hatte man während der 5. Pandemie wenigstens auch schon mal Hinweise und Möglichkeiten für vorbeugende Maßnahmen und wusste dann eben auch, und das ist ja nun mal auch nicht zu unterschätzen, womit man es überhaupt zu tun hatte.
Das Cholera-Virus ist also offenbar ein globaler Erreger in dieser zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auch schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber dein Masterschwerpunkt war ja nicht Globalgeschichte, sondern osteuropäische Geschichte. Und deine Arbeit behandelt Cholera-Unruhen im Russländischen Reich im 19. Jahrhundert. Inwiefern war dieses Russländische Reich überhaupt Akteur und Betroffener dieser fundamentalen Globalisierungsprozesse des 19. Jahrhunderts? Du beschreibst ja nicht nur Metropolen wie St. Petersburg, sondern auch abgelegenere Städte wie Tambow, Saratow oder Taschkent. Also mit anderen Worten, wie kam die Cholera in die russländische Provinz?
Ja, vielleicht ganz kurz zur Verortung der Städte. Also St. Petersburg dürfte ja jedem soweit bekannt sein. Und Tambow und Saratow liegen im europäischen Teil Russlands. Also Tambow ganz grob südöstlich von Moskau und Saratow eben nochmal weiter südöstlich, also direkt an der Wolga. Taschkent ist die heutige Hauptstadt von Usbekistan und es war auch die damalige Hauptstadt des Generalgouvernements Turkestan. Das war eine Region in Zentralasien, die das Russische Reich in den 1860er Jahren erobert hat und das eben unter Kolonialherrschaft stand. Und an den Wegen, über die sich die Cholera verbreitet hat, kann man ziemlich gut ablesen, wie weit das Russische Reich schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in sich verknüpft war, aber eben auch mit den umliegenden Gebieten und letztendlich auch, wie weit die Welt insgesamt vernetzt war. Und wenn man sich zum Beispiel eine Karte der Verbreitung der zweiten Pandemie anschaut, dann wird auch ganz deutlich, dass die Cholera eben vor allen Dingen Handelsrouten folgt, also im größten Maßstab eben Wasserwegen, also dem Transport über Flüsse und Meere. Aber auch Karawanenstraßen. Es wird auch deutlich, wie militärische Feldzüge die Verschleppung der Krankheit begünstigt haben. So hat zum Beispiel die Niederschlagung des polnischen Novemberaufstandes 1830 dazu geführt, dass die Cholera von russischen Soldaten in westliche Gefilde gelangen konnte. Und darüber hinaus mobilisierte eben die Industrialisierung auch große Menschenmengen, also zum Beispiel Bauern, die aus ihren Dörfern in die Städte zogen, um dort zu arbeiten. Händler zogen aus dem Umland mit ihren Waren in die Städte, um sie dort zu verkaufen. Und seit das Russische Reich auch vermehrt muslimische Untertanen hatte, vernetzte es sich eben auch mit muslimischen Pilgerorten. Und das war eben auch immer ein guter Nährboden für Choleraausbrüche. Denn wenn sich eben zu besonderen Feiertagen große Massen von Gläubigen an einem Ort versammelten, dann war das eben auch immer ein guter Nährboden sozusagen. Und man merkt allein schon anhand dieser wenigen Punkte, auf welche vielfältige Art und Weise die Globalisierung schon im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts fortgeschritten war. Und das Ganze beschleunigte sich dann nochmal mit dem Bau von Eisenbahnen und Eisenbahnnetzen, die das Land im Laufe des 19. Jahrhunderts noch immer weiter und enger vernetzten. Und besonders während der fünften Pandemie wird die Rolle des Schienenverkehrs besonders deutlich, denn da breitete sich die Cholera ganz genau entlang der Strecke zum Beispiel der Transkaspischen Eisenbahn aus, also die das Kaspische Meer mit Zentralasien verband. Und der Endpunkt war Samarkand und von dort war es dann eben auch nicht mehr weit bis nach Taschkent.
Du hast eine Masterarbeit über Cholera-Unruhen im Russländischen Reich geschrieben. Das ist also keine medizinhistorische Arbeit über die Cholera, sondern eine Arbeit über die sozialen und kulturellen Reaktionen auf die Epidemie in städtischen Gemeinschaften. Kannst du ein wenig mehr darüber erzählen, um was es sich bei diesen Unruhen handelt? Was ist da passiert?
Man muss zunächst einmal feststellen, dass die Cholera eben außerhalb von Indien noch nahezu unbekannt war. Also während der ersten Pandemie erschien sie zwar auch schon in Astrachan, an der Wolga-Mündung zum Kaspischen Meer, also im Russischen Reich, aber das war nur ein sehr lokaler Ausbruch und der Rest der Bevölkerung hat davon eigentlich kaum was mitbekommen. Erst in der zweiten Pandemie, die von 1827 bis 1838 dauerte, breitete sie sich dann über weite Teile des Russischen Reiches und dann eben auch bis nach Westeuropa und auf den amerikanischen Kontinent aus. Und im Prinzip wie bei Corona, wo ja auch die Mehrheit der Menschen erstmal davon ausgegangen ist, dass es sich wohl nur um eine neue Grippe handeln würde, dachten die Menschen damals eben auch, dass die Cholera wohl nichts anderes sei als eine weitere Magen-Darm-Krankheit, denn die waren innerhalb der Bevölkerung ohnehin sehr weit verbreitet, einfach wegen der insgesamt ungesunden Lebensbedingungen. Und deswegen kam es den Menschen auch erstmal sehr merkwürdig vor, dass die Behörden jetzt plötzlich extreme Maßnahmen ergriffen und eben auch dort, wo es noch gar keine großen Ausbrüche gegeben hatte, also schon mal vorbeugend, weil zuvor hatte sich ja eben auch niemand um die Krankheitsfälle gekümmert und das erschien den Menschen dann schon ziemlich verdächtig. Zumal zu Beginn des Ausbruchs, wie wir ja jetzt dank Corona auch wissen, die Krankheitsfälle erstmal recht langsam ansteigen und dann eben erst exponentiell. So war es bei der Cholera eben auch. Und das Prinzip der Prävention war zu der Zeit auch noch relativ unbekannt. Also man hat gar nicht eingesehen, wieso wurden jetzt vorbeugend irgendwelche Maßnahmen ergriffen. Wieso sollte man sich überhaupt einschränken für eine Situation, die nur potenziell eintreten könnte? Und dazu kam, dass die Symptome der Cholera, also der extrem schnelle Ausbruch und Krankheitsverlauf, der ja auch mit erschreckenden körperlichen Symptomen einhergeht und einem auch relativ schnellen Todeseintritt, eben auch Ähnlichkeit mit Vergiftungserscheinungen hatte. Also es dauerte auch noch gar nicht lange und es entstanden Gerüchte und Verschwörungstheorien, dass es die Cholera gar nicht gäbe, dass es eben eine bloße Erfindung der Behörden sei, um sich der Überzahl von Armen zu entledigen. Denn, und das ist auch ein wichtiger Punkt, die Cholera traf eben zuerst und vor allem die ärmere Bevölkerung. Und die Unruhen bestanden dann vor allem darin, dass die Menschen sich gegen die von der Regierung implantierten Maßnahmen wehrten. Und welche Maßnahmen das genau waren und wieso es eben zu Widerstand und Protest dagegen gekommen ist, da sage ich später noch mehr zu. Aber du hattest erstmal nach den Unruhen selbst gefragt. Also es wurden Grenzkordons umgangen, Absperrungen zerstört, die Menschen sind aus den Quarantänen ausgebrochen. Es wurden Schuldige gesucht, die man eben für den Ausbruch der Cholera und für die Einschränkung verantwortlich machen konnte. Und das waren eben vor allem die, die an vorderster Front der Seuchenbekämpfung standen. Also wie heute auch Ärzte, medizinisches Personal, aber eben auch Polizisten und Wachpersonal, das eben im direkten Zusammenhang mit den Maßnahmen stand. Und auch das kommt uns ja heute bekannt vor, wenn auch heute VirologInnen oder EpidemiologInnen oder MedizinerInnen ganz allgemein bedroht werden. Das war eben früher ganz ähnlich. Und für den Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorien und Seuchen lassen sich auch nahezu in jeder Epoche und weltweit Beispiele finden. Und das Kernmotiv dabei war eben immer die Suche nach einem Schuldigen. Häufig spielte dabei auch Fremdenfeindlichkeit eine Rolle. Also in St. Petersburg zum Beispiel war eine Vielzahl der Ärzte eben von deutscher Herkunft. Und dann eben, wie gesagt, im Kontext der polnischen Novemberrevolution 1830, die ja vom Russischen Reich militärisch niedergeschlagen worden war, stellten eben viele Menschen eine Verbindung zur Cholera her und hielten sie für ein polnisches Komplott, mit dem eben Rache am russischen Volk verübt werden sollte. Und jeder, der westlich gekleidet war, und da wurden einfach Deutsche und Polen über einen Kamm geschert, erschien als verdächtig und als ja, potenzielle Verschwörer. Und deswegen kam es auch immer wieder zu Übergriffen auf den Straßen. Ein weiterer Bestandteil der Unruhen waren Versammlungen und Proteste. Also in Tambow zum Beispiel haben sich EinwohnerInnen vom Verwaltungsgebäude versammelt und gegen die Maßnahmen protestiert. Es kam immer wieder zu Angriffen und Zerstörungen von den Wägen, mit denen Cholera-Kranke in die Krankenstationen gebracht werden sollten. Und es wurden auch immer Patienten sozusagen befreit. Trauriger Höhepunkt waren dann die Aufstände in Tambow und St. Petersburg, bei denen diensthabende Polizeibeamte niedergeschlagen wurden. Krankenhäuser wurden angegriffen, verwüstet, das Inventar wurde zerstört, wiederum die Kranken befreit und teilweise Krankenhäuser auch vollkommen zerstört und niedergebrannt. Und damit stand das Russische Reich während der zweiten Pandemie auch gar nicht alleine da, denn ganz ähnliche Verhaltensweisen konnte man auch in Polen, in Preußen, England oder Frankreich beobachten. Vor allem aber im Russischen Reich wiederholte sich das Verhalten der Menschen aber während der fünften Pandemie an sehr vielen Orten und das auch aus ganz vielfältigen Gründen. Eben auch in Saratow zum Beispiel ganz extrem. Da wurden auch wieder Krankentransporte angegriffen, Krankenhäuser geplündert, zerstört und eben auch wieder vor allem Ärzte bedroht und angegriffen. Und interessant ist hier auch die Beobachtung, dass sich die Sicherheitsorgane, also wie die Polizei zum Beispiel, aus ja, verschiedensten Gründen zunächst gar nicht eingemischt haben, sich sogar von den Unruhen ferngehalten haben und mancherorts sogar versteckt haben. Und erst der massive Einsatz von Militär hat die Aufstände dann letztendlich beendet. Und in Taschkent, also wie gesagt, einer Stadt unter russischer Kolonialverwaltung, sah es ein wenig anders aus. Hier tauchten auch Vergiftungsgerüchte auf, also dass die russische Regierung die Zahl der Einheimischen dezimieren wolle, um eben das Ungleichgewicht zu verringern, das ja eben immer zwischen Beherrschten und Herrschern bestand. Also das war ein Vorwurf, der immer auch in anderen kolonialen Gesellschaften verbreitet war. Und hier wurde sich vor allem gegen die Maßnahmen gewehrt, indem die Regeln nicht eingehalten wurden oder einfach umgangen wurden. Man hat aber auch offizielle Mittel eingesetzt, also man hat sich versammelt, beraten, es wurde eine Petition aufgesetzt, die eben den Eingriff der russischen Behörden in die inneren Angelegenheiten verringern sollte. Und dass es hier zu Gewalt kam, hatte ganz vielfältige Gründe. Also es gab mehrere Konfliktlinien, auf die ich jetzt hier nicht alle detailliert eingehen kann, aber wichtig ist zu erklären, dass die Praxis in der Herrschaftsausübung bisher nach dem Prinzip der Nicht-Einmischung funktionierte. Also es gab zentralasiatische Ortskräfte, die zwischen den Kolonialbehörden und den Einheimischen vermittelten. Die nannte man Aksakal, also Älteste, und über die sozusagen die Angelegenheiten geregelt wurden. Und mit dem Ausbruch der Cholera änderte sich dieses Prinzip der Nicht-Einmischung aber aus ja auch ganz unterschiedlichen und tiefliegenden Gründen. Aber es wurde eben plötzlich ganz stark interveniert und dagegen protestierten dann die EinwohnerInnen. Und eine weitere Konfliktlinie bestand eben auch zwischen verarmten russischen SiedlerInnen und den Einheimischen. Also es gab eine große Zahl von SiedlerInnen, die nach der Hungersnot von 1891 nach Turkestan gekommen waren. Und die lebten dort eben am Stadtrand unter ja, relativ katastrophalen und unhygienischen Bedingungen. Und die waren es eben auch, die sich durch die Demonstration der Einheimischen bedroht gefühlt haben und sie dann wiederum angriffen und die Angriffe auch auf unbeteiligte Einheimische ausweiteten. Vermutlich auch, weil sie sich von militärischen Einheiten bestärkt fühlten, die eben dazugekommen waren und den Aufruhr dann gewaltsam niederschlugen. Und das Ganze hatte eben auch eine ganz starke ethnische Komponente und sagt auch ganz viel über Gesellschaften insgesamt unter kolonialer Herrschaft aus und eben auch über die Spannung zwischen den unterschiedlichen Einwohnergruppen, die jetzt aus Anlass der Cholera eben ganz deutlich an die Oberfläche traten. Und ja, die Unruhen haben eben ganz deutlich gemacht, welchen Einfluss das Eingreifen oder Nicht-Eingreifen von Sicherheitsorganen eben auch hatte. Und im Fall von Taschkent konnte man ja sogar sehen, dass das Eingreifen der militärischen Einheiten die Siedler sogar aufgestachelt und eben darin bestärkt hat, sozusagen das Richtige zu tun, indem man eben gegen die Demonstranten vorgegangen ist.
Das klingt jetzt nach einem sehr aufstandsbegeisterten Land. Also es gibt enorm viel Krawall. Widerspricht das nicht unserem Standardbild von willfährigen, duldsamen Untertanen im Russischen Reich, ohne eigene Initiative, ohne Widerstandsgeist? Also mit anderen Worten, wie passen sich diese Unruhen in die russländische Geschichte denn ein?
Ja, das ist definitiv ein schiefes Bild, das da vom Russländischen Reich vermittelt wird. Denn in seiner Geschichte gab es eine ganze Menge sozialer Proteste, Unruhen und Aufstände. Das 17. Jahrhundert nennt man sogar das Jahrhundert der Aufstände. Und da gab es eben ein hohes Maß an sozialer Not und dementsprechend eben auch eine hohe Protestbereitschaft. Und besonders Angehörige der unteren sozialen Schichten rebellierten hier gegen, ja, zum Beispiel höhere Abgaben, gegen Steuerlasten, gegen Zwangsdienste oder Willkür von Seiten der Behörden. Relativ bekannt sind vielleicht auch die Kosakenaufstände im 17. und 18. Jahrhundert, also der Aufstand von Iwan Bolotnikow, gilt zum Beispiel als erster großer Aufstand der russischen Geschichte 1606 und 7 oder von Stenka Rasin 1670-71 oder eben von Emilian Pugatschow 1773 bis 75 unter Katharina II., also der großen. Und die alle schafften es eben, breite Anhängerschaften hinter sich zu versammeln. Also das war eine richtig große Bewegung. Und es ging um Widerstand von unten. Es ging um politische, wirtschaftliche und soziale Faktoren, um Freiheit, Gerechtigkeit. Aber es war keineswegs die Staatsform, gegen die sich der Protest richtete. Also die Legitimität der Selbstherrschaft und des Zaren an sich wurde nicht in Frage gestellt. Es waren vielmehr eben die Vertreter, die für die jeweiligen Missstände verantwortlich gemacht wurden. Und in den folgenden Jahrhunderten waren es dann eben auch immer wieder einschneidende Ereignisse, wie zum Beispiel auch der Ausbruch der Pest im Jahr 1770 und eben die damit einhergehenden Einschränkungen der gewohnten Alltagsstrukturen, die zu Unruhen und Aufständen geführt haben. Also davon haben wir ja auch schon im Podcast mit Jan Kusper gehört, also von der Pestrevolte. Und in eben genau dieser Tradition stehen auch die Cholera-Unruhen des frühen und späten 19. Jahrhunderts, die eben keineswegs, wie das zeitgenössisch häufig unterstellt wurde, von einem irrationalen Mob ausgingen, sondern wie eben auch die vorausgegangenen Aufstände von Bevölkerungsgruppen, die eben für die Wiederherstellung der gewohnten Ordnung eintraten. Und auch für Saratow waren Rebellionen nichts Ungewöhnliches. Es galt sogar als eine der radikalsten Wolga-Regionen. Und allein 1861 zum Beispiel gab es in der Provinz 120 Bauernaufstände, von denen allein 64 militärisch unterdrückt werden mussten. Und auch hier war es bereits während der zweiten Cholera-Pandemie 1830 zu gewaltsamen Aufständen gekommen, die ebenfalls den Einsatz des Militärs gefordert hatten. Und ab den 1870er Jahren entwickelte sich Saratow dann zum populistischen Zentrum, wo sich eben auch Organisationen ansiedelten, die für die späteren revolutionären Entwicklungen eine Rolle spielen sollten. Und auch in Taschkent war es seit der Eroberung immer wieder zu spontanen Protesten und Rebellionen eben in lokalem Rahmen gekommen. Also vor allen Dingen immer dann, wenn sich die koloniale Regierung in innere Angelegenheiten einmischen wollte, wie zum Beispiel in die Wahl der Ältesten, also der Aksakale. Oder es gab heftige Proteste, als Steuern erhöht wurden. Das kam mehrere Male auch vor. Und die Aufstände wurden immer rasch von russischen Truppen niedergeschlagen. Die waren aber auch immer eher spontan, ohne auswärtige Unterstützung oder auch adäquate Kampfausrüstung. Und man sieht schon an diesen wenigen Beispielen, dass willfährig und duldsam eben nicht als Eigenschaften taugen, um die Untertanen des Russländischen Reiches zu charakterisieren.
Diese Unruhigen, die du in deiner Arbeit beschreibst, sind selbst ja nur selten Archivare oder Dokumentare ihres eigenen Handelns. Das heißt, das sind nicht unbedingt die Menschen, die der Nachwelt umfangreich erzählen, was da passiert ist. Mit welchen Quellen hattest du es in der Arbeit denn zu tun? Welche methodischen Schwierigkeiten ergaben sich daraus? Und vielleicht auch welche Vorteile oder eben auch Nachteile hatte diese Überlieferung?
Ich habe vor allen Dingen Ego-Dokumente verwendet, also Memoiren, Tagebucheinträge, Korrespondenzen und Reiseberichte, aber eben auch zeitgenössische wissenschaftliche Literatur, also sowohl medizinische als auch historische Abhandlungen, dann Zeitungsartikel aus Taschkent. Und problematisch daran war, dass viele der Quellen natürlich oft in einem größeren zeitlichen Abstand verfasst wurden. und dann natürlich nachträglich gemachte Erfahrungen und Informationen mit eingeflossen sind, die die eigenen Erfahrungen dann vielleicht ein Stück weit verwässert haben. Andererseits konnte das wiederum auch hilfreich sein, denn es sind dann oft auch Infos eingeflossen, die man, ja, an die man vielleicht selbst einfach nicht rankam. Also zum Beispiel eine Quelle, das war ein wachhabender Offizier während der Cholera-Unruhen in St. Petersburg, Ivan von der Hofen. Und der hatte der hat sozusagen teilgenommen, also war Zeitzeuge an den Unruhen, hat aber dann einige Zeit später eben auch einen Artikel geschrieben für eine Zeitschrift und hat dafür dann auch Archivquellen und Dokumente aus Bibliotheken herangezogen und seine Erinnerung somit damit ergänzt und das aber auch kenntlich gemacht. Also das war sehr hilfreich, weil daran konnte man eben sehen, was waren seine eigenen Informationen und was hat er sozusagen noch auswärtig herangezogen. Dann ist es ja insgesamt immer auch ein Problem, dass eben selten die Stimmen der unteren Schichten Gehör finden oder in meinem Fall eben der TeilnehmerInnen an den Unruhen selbst, sondern es wird ja meistens eher über sie geredet, meistens von Angehörigen einer gebildeteren Mittel- oder Oberschicht, also eben die, die die Quellen eben produzieren, und die Teilnehmer selbst bleiben meistens stumm oder werden bestenfalls von den genannten Gruppen eben zitiert. Und deswegen gelangen Erklärungen für Verhaltens- oder Denkweisen eben nicht aus erster Hand zu uns. Wiederum andererseits muss das gar kein Nachteil, also war das nicht unbedingt ein Nachteil, denn wenn es um, vor allen Dingen, wenn es um ausgeübte Gewalt geht und die Frage, was die TäterInnen eben antrieb, stellen die Quellen eben häufig nachträgliche Rechtfertigungsversuche dar und versuchen das Handeln eben in einem ganz anderen Licht erscheinen zu lassen und zu begründen. Also nur weil man Informationen aus erster Hand hat, heißt das eben noch lange nicht, dass man etwas über die wirklichen Ursachen erfährt. Und deswegen kann man die Ursachen aber trotzdem eben anhand dieser Verhaltensweisen analysieren, über individuelle Beweggründe hinaus, denn die konnten eben kurzfristig auch ganz unterschiedlich sein oder sich im Geschehen eben, im dynamischen Geschehen ganz schnell verändern. Aber indem man das Verhalten der AkteurInnen eben interpretiert und zwar dann auch eingebettet in deren Lebensumstände, in die Weltbilder und Gepflogenheiten und dann auch unter Zuhilfenahme von soziologischen und psychologischen Forschung, war es mir dann eben doch möglich, eine Vielzahl möglicher Ursachen rauszufiltern und das dann sozusagen immer in kurz-, mittel- und langfristigen Perspektiven.
Was können wir denn dann über die Cholera-Unruhen auf dieser Grundlage eigentlich sagen? Also worin bestanden diese Unruhen analytisch? Waren das Aufstände, vielleicht sogar Revolutionen oder irgendetwas anderes? Und wer waren diese Unruhigen oder Aufständischen? Sind das mit einem modernen Wort besorgte Untertanen mit Transparenten auf der Straße? Was sind die Motivationen? Wogegen richtet sich der Protest? Was bringt die Menschen eigentlich auf die Barrikaden und zum Krawall?
Also Revolutionen waren es nicht. Das kann man schon mal vorausschicken. Also die Autorität des Zaren wurde an keiner Stelle in Frage gestellt. Also das wird während der zweiten Pandemie auch ganz deutlich. Wenn sozusagen die besorgten Untertanen von Tambov eben eine Petition an den höchsten Namen, also eben an den Zaren, schreiben wollten, um sie über das Verhalten und die Maßnahmen der lokalen Behörden zu beschweren. Und auch in St. Petersburg ist das ganz deutlich geworden, denn Nikolaus I. kam am Tag nach dem Aufstand auf dem Heumarkt, auf den Heumarkt, und hat die EinwohnerInnen eben für ihr Verhalten getadelt. Sie sind dann alle niedergekniet und, so der Bericht, haben dann gemeinsam gebetet. Also die Autorität des Zaren wurde an keiner Stelle in Frage gestellt, sondern eben die kritisiert, die sozusagen für die Ausführung zuständig waren. Und auch in Taschkent kann keine Rede davon sein, dass die Demonstration generell gegen die Kolonialherrschaft gerichtet war. Also von einzelnen TeilnehmerInnen vielleicht schon, das kann man ja eben bei so einer großen Gruppe nie wissen. Aber die Rufe, die laut wurden, also die eben dokumentiert sind, richteten sich eher gegen einen der Aksakale, also einen der Ältesten, der eben als Vermittler zwischen den russischen Behörden und den Einheimischen fungierte und gegen die Seuchenschutzmaßnahmen der Regierung eigentlich per se. Also man wollte damit nur erreichen, dass sich eben wieder weniger in die inneren Angelegenheiten eingemischt wurde des asiatischen Stadtteils, und dass sozusagen die Zustände wieder eintreten, wie es eben vor dem Cholera-Ausbruch der Fall gewesen war. Dann zur Frage, wogegen richtete sich der Protest überhaupt? Also eigentlich muss man sagen, dass die Menschen wirklich gute Gründe hatten, sich gegen die Maßnahmen zu wehren. Die waren zwar theoretisch und objektiv betrachtet in der jeweiligen Situation und aus der damaligen bakteriologischen Sicht eben durchaus sinnvoll, aber die Umsetzung war eben meistens nicht zielführend und verschlimmerte die Situation oft noch. Ich kann jetzt hier natürlich nicht alle Punkte nennen, aber so ein paar eindrückliche Beispiele eben. Also es wurde zum Beispiel wurden schnell Grenzkordons aufgestellt, Quarantänestationen eingerichtet, Menschen isoliert, aber dann wurde sich eben nicht um sie gekümmert. Also die Bauern zum Beispiel, die aus den umliegenden Gegenden nach St. Petersburg zogen, um dort eben ihre Waren zu verkaufen, wurden an Quarantänestationen angehalten und steckten dort fest, weil eigentlich niemand so genau wusste, was man jetzt mit ihnen genau machen sollte. Und so war es auch in Häusern, in denen ein Cholera-Fall aufgetreten war. Die wurden einfach abgeriegelt, ohne dass man sich eben um deren Versorgung gekümmert hätte. Und dann muss man sich eben auch nicht wundern, dass die BewohnerInnen dann gewaltsam ausgebrochen sind. Oder ein anderes Beispiel, in Saratow sollten zum Beispiel alle Schiffe, die im Hafen anlanden wollten, mussten von medizinischem Personal untersucht werden, um eben zu schauen, ob es Cholera-Fälle aufgetreten sind auf dem Schiff. Es gab aber viel zu wenig medizinisches Personal und so wurden die Schiffe eben manchmal tagelang im Hafen festgehalten, ohne Verpflegung, ohne frisches Wasser, bis sie eben endlich untersucht werden konnten. Und oft starben dann sogar in der Zeit Passagiere eben an Unterversorgung und man muss sich dann eben auch nicht wundern, wenn die Schiffe sich der Untersuchung eben im Vorhinein entzogen und dann auf Seitenarmen der Wolga eben ungehindert in die Stadt gelangten. Oder, und das kam halt auch oft vor, die Passagiere sich dann gewaltsam von der Quarantäne befreiten und wiederum die Cholera dann im Land verbreiteten. Protest und Widerstand richtete sich auch gegen gewaltsame Einweisungen in die Krankenhäuser. Also die generelle Praxis im Krankheitsfall war eher so, dass man zuerst versuchte, sich zu Hause mit Hausmitteln zu behelfen, in einem zweiten Schritt dann Heilkundige oder Bader aufsuchte und erst wenn das nicht half, Ärzte zu Rate zog und Krankenhäuser sowieso nur im Notfall und in allerletzter Instanz aufsuchte. Und das war auch durchaus in allen Bevölkerungsschichten die Praxis. Und so wurde es eben auch in Taschkent gehandhabt unter den Einheimischen. Bei denen waren es sogenannte Tabibs, also einheimische Heilkundige, die für die medizinische Versorgung zuständig waren. Also es war eine grundlegend eigenständige Entscheidung, wen man zur Heilung aufsuchen wollte. So, und jetzt musste aber eben die Regierung für eine sehr schnelle Eindämmung sorgen. Und weil es eben viel zu wenig medizinisches Personal gab, wurden vielerorts auch die Polizei mit dem Auffinden von Erkrankten beauftragt. Und die ging das Ganze jetzt aber an wie ein Verbrechen. Also es wurden wahllos Leute eingesammelt und gewaltsam und gegen ihren Willen vor allen Dingen auch in die Cholera-Krankenhäuser und Cholera-Baracken gebracht, ohne dass die Polizisten eben über die Krankheit Bescheid wussten. Und es wurden dann eben auch Menschen eingeliefert, die gar keine Cholera hatten, die vielleicht nur betrunken von der Straße aufgesammelt worden waren und sich dann eben dort aber auch erst ansteckten in den Krankenhäusern. Und damit kommt eben auch ein weiterer Grund für den Widerstand ins Spiel, nämlich der Zustand der Krankenhäuser. Die Menschen hatten nämlich durchaus begründete Panik davor, sich ins Krankenhaus einliefern zu lassen. Denn die bereits existierten, waren schon unzureichend ausgestattet und oft in zweifelhaftem, unhygienischen Zustand. Und die eilig errichteten Cholera-Hospitäler und Baracken eben auch. Und dazu kam eben, wie gesagt, dass es noch keine Heilmethode gab und dass sich ja eben auch nicht änderte im 19. Jahrhundert, obwohl man ja schon große Fortschritte gemacht hatte bei der Entdeckung des Erregers. Und üblich war dann die sogenannte englische Methode, die eben aus Aderlass, den Gaben von Opium und Kalomel bestand, also das ist Quecksilberchlorid. Und der Aderlass war ja ohnehin eine Universaltherapie und Opium sollte eben krampflösend und beruhigend wirken. Und das Quecksilberchlorid dagegen wiederum anregend und den Kreislauf und die Atmung beschleunigen. Und das wurde aber oft in so hohen Dosen eingesetzt, dass die PatientInnen eben oft nicht an der Cholera starben, sondern einfach an der Quecksilbervergiftung. Und insgesamt kann man sagen, dass sowohl in den 1830ern als auch noch in den 1890ern eben viel experimentiert wurde. Also es gab unzählige Methoden und Medikamente, die ausprobiert wurden. Also es gibt da wirklich endlose Listen mit mit Medikamenten, mit Methoden. Also es gab kalte und heiße Bäder. Es gab alle möglichen Injektionen von Essigsäure zum Beispiel. Sogar Galvanismus wurde ausprobiert, um die Lebenskräfte eben wieder zu stimulieren. Und deswegen war die Sterblichkeitsrate in den Krankenhäusern auch extrem hoch. Und deswegen ist es also auch kein Wunder gewesen, dass die Menschen sich davor fürchteten und dagegen wehrten, eingeliefert zu werden. Und das alles fügte sich ja dann auch in die Verschwörungserzählung mit ein, dass die Regierung sich der Überzahl von Armen entledigen wollte und die ohnehin als korrupt und gewalttätig geltende Polizei eben die Menschen in die Krankenhäuser brachte, sie dort von den Ärzten vergiftet wurden, die eben mit den Behörden unter einer Decke steckten. Und ein weiteres verbreitetes Gerücht war auch, dass man lebendige Menschen begrub und der Grund dafür lag einfach in den Eigenschaften der Cholera. Also es kam oft, auch einige Zeit nach Eintritt des Todes, noch zu Muskelspastiken, die eben den Eindruck erweckten, dass die bereits für tot Erklärten in Wahrheit noch lebten. Und umgekehrt kann es aber durchaus auch vorgekommen sein, dass Erkrankte wirklich irrtümlich für tot erklärt wurden, denn die Körperreaktionen wie jetzt Temperatur oder Puls konnten eben in einem fortgeschrittenen Stadium so dermaßen reduziert sein, dass kaum noch Anzeichen für Leben im Körper waren. Und Cholera-Kranke und Cholera-Tote waren sich physisch so ähnlich, dass man das eben schon auch verwechseln konnte. Und ein weiterer wichtiger Stein des Anstoßes war auch, dass die Hygienemaßnahmen gegen religiöse und kulturelle Grundsätze und Gewohnheiten verstießen. Also die Erkrankten wurden in den Krankenhäusern isoliert, durften keinen Besuch empfangen. Und nach dem orthodoxen Glauben durfte man sie aber gerade in dieser Situation keineswegs alleine lassen und musste ihnen eben Beistand geben. Und es war eben auch ungewiss, ob die Sterbenden überhaupt die christlichen Sakramente erhielten. Und die mussten eigentlich auch in Anwesenheit von möglichst vielen Gläubigen vollzogen werden und ja, eben auch das Abendmahl gereicht werden. Das wussten die Angehörigen eben alles nicht. Der Bestattungsritus durfte eben auch nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Also das traditionelle Waschen, dreitägiges Aufbahren, der Gottesdienst am offenen Sarg, die Prozession zum Friedhof, der Leichenschmaus im Haus des Toten, also alles kulturelle Praktiken, die eben auch dabei halfen, die Verluste zu verarbeiten, die aber auch dem Verstorbenen den Übergang ins Jenseits garantieren sollten. Das musste eben alles entfallen. Stattdessen wurden die Leichname so schnell wie möglich begraben, wurden in Laken gewickelt, die mit Desinfektionslösung getränkt wurden. Sie wurden mit Kalk bestreut, was auch die Ansteckung verringern sollte, wurden in fest vernagelte Särge gelegt und dann zum Cholera-Friedhof gebracht, die weit außerhalb lagen. Und für die tiefgläubige Mehrheit der Bevölkerung wurde so eben das Abschiednehmen von den Toten verwehrt und eben auch durch die Verletzung der Bestattungsriten das Seelenheil der Verstorbenen aufs Spiel gesetzt. Und das waren auch die hauptsächlichen Gründe, weswegen die EinwohnerInnen in Taschkent sich auch so gegen die Maßnahmen wehrten. Denn auch hier wurde von Seiten der Kolonialregierung massiv gegen kulturelle und religiöse Gebote verstoßen. Also auch hier wurden Erkrankte gegen ihren Willen ins Cholera-Hospital gebracht. Auch hier wurde eben gegen wichtige Grundsätze verstoßen, wie zum Beispiel, dass die an der Cholera Verstorbenen vor der Bestattung von medizinischem Personal untersucht werden mussten. Und dabei wurde eben auch oft das islamische Gebot missachtet, dass Männer keine weiblichen Leichname berühren durften. Dann brauchten diese Sanitätsbeamten oftmals tagelang, bis die Leichname untersucht wurden. Und in der Zeit begannen die Körper auch schon zu verwesen. Also man muss sich eben vorstellen, es war Juni zu der Zeit und da ist es in der Gegend eben schon ziemlich heiß. Und das verstieß eben auch gegen das islamische Gebot, dass Begräbnisse so schnell wie möglich stattfinden mussten. Und wahrscheinlich um genau das, also die Verwesung eben zu verhindern. Und genauso wie auch im orthodoxen Ritus gehörte auch hier eine rituelle Waschung, Prozession, Leichenschmaus zur Tradition dazu und das durfte alles nicht mehr stattfinden. Und dazu kam, dass die Toten auf einem speziellen Cholera-Friedhof eben auch bestattet werden mussten, der aber so weit außerhalb lag, dass es fast unmöglich war, die Toten auf den Arm dorthin zu tragen. Und das war eben auch eine der Regeln, die eben dem Verstorbenen Respekt zollen sollte. Und normalerweise fanden die Begräbnisse auch auf einem der im ganzen asiatischen Stadtteil verteilten alten Friedhöfe statt, also in den sogenannten Mahallas, also Nachbarschaftsverbänden, es gab an die 75 verschiedenen Friedhöfe in Taschkent. die eben alle auch von großer Wichtigkeit für die BewohnerInnen waren. Und dann durften die Verstorbenen eben nicht dort bestattet werden. Also es wird in dem Kontext schon deutlich, dass der Widerstand und der Protest eben in den jeweiligen Gesellschaften durchaus rationelle Ursachen hatte. Und da habe ich bis jetzt auch einfach nur die kurzfristigen Ursachen genannt. Also ich konnte in der Arbeit also eben noch viel tiefer graben und auch Ursachen finden, die eben weit weiter in die Vergangenheit reichten und auch von ganz grundsätzlicher Natur waren.
Das ist ein komplexes Geschehen, eine unglaublich spannende Geschichte. Damit möchte ich aber zur grünen Abschlussfrage kommen, die sicher über die Arbeit hinausgeht. Wir hoffen ja gerne, dass unsere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit auch einen Beitrag dazu leistet, dass wir Herausforderungen unserer eigenen Gegenwart besser in den Griff bekommen. Wie sieht das aus der Perspektive der Cholera-Unruhen im Russländischen Reich im 19. Jahrhundert aus? Können wir daraus etwas lernen? Hilft uns dieses Wissen, uns kompetenter in unserer eigenen Gegenwart zu bewegen?
Ja, man sieht vor allem daran, dass es eben nicht ausreicht, wenn man jetzt im Falle von Corona zum Beispiel nur im Hinblick auf Virologie oder Epidemiologie versucht, die Krankheit zu bekämpfen und eben zu denken, dass wenn man nur nützliche Maßnahmen kommuniziert und auch einhält, dass dadurch das Virus besiegt wird. Es hat eben auch immer eine soziale und psychologische Dimension, die von der Politik beachtet werden sollte. Und analog dazu, also man kann sich halt fragen, wieso wurden die Quarantänebestimmungen missachtet, wieso wurden Sanitätskordons nicht eingehalten. Es stand sogar die Todesstrafe da drauf, wenn man das missachtet hat. Aber warum haben die Menschen die Regeln trotzdem umgangen und gebrochen? Weil es eben andererseits ebenso schwerwiegende Konsequenzen fürs Leben gehabt hätte. Also sei es, ja, dass man sozusagen den wirtschaftlichen Tod gestorben ist, weil eben Handel unterbrochen wurde, die Lebensmittelversorgung knapp wurde, weil die Menschen, in Isolation und Quarantänen schlicht nicht versorgt wurden. Und auch heute fragen sich ja viele eben, was ist schlimmer, an Corona zu erkranken oder eben auf das zu verzichten, was das Leben eigentlich ausmacht. Und es sagt eben auch viel über Gesellschaft insgesamt aus. Also ich konnte feststellen, dass die Unruhen eben grundsätzlich nicht von der Cholera ausgelöst wurden, sondern dass es eher Probleme und Schieflagen deutlich gemacht hat, die ohnehin bereits existierten und die dann gewissermaßen nochmal verstärkten, viel mehr als dass sie verursacht hätte. Und sowohl bei der Cholera als auch bei Corona wird eben die soziale Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft ganz deutlich. Also wenn zum Beispiel in St. Petersburg das Innenministerium Hinweise veröffentlicht, dass es verboten sei, schmutziges Wasser aus den Kanälen zu trinken, frisches Bier oder Kwas zu konsumieren, dass es verboten sei, in engen, schmutzigen und feuchten Wohnungen zu leben. Also wenn die Hinweise überhaupt gelesen wurden von einer noch größtenteils analphabetischen Bevölkerung, dann mussten sich die Menschen eben schon fragen, ja, welche Alternativen hätte es denn dafür gegeben? Und dagegen hatten Angehörige der Oberschichten viel eher die Möglichkeit, eben sich die Maßnahmen zu befolgen, sich zu schützen oder sich einfach auch auf ihre Landsitze zu verkrümeln. Und die Parallele zu heute ist eben auch, dass ja mehrheitlich Besserverdienende eben die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten, eben nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind und der Krankheit insgesamt dadurch eben weniger ausgesetzt sind. Und gesellschaftliche Schieflagen werden eben auch deutlich, wenn der jetzt ehemalige Gesundheitsminister Spahn zum Beispiel minderwertige Masken an beeinträchtigte oder obdachlose Menschen verteilen wollte oder dass man sehen kann, wie schnell und einfach Milliarden für Lufthansa ausgegeben wurden zu Beginn der Pandemie, aber bis heute noch nicht jedes Klassenzimmer in den Schulen einen Luftfilter hat, also welchen Stellenwert einfach Kinder im Vergleich zur Wirtschaft haben. Also es kommt einfach sehr vieles an die Oberfläche und so war es bei der Cholera eben auch. Und eine solche Ausnahmesituation wie eine Pandemie, also kann eben einiges an Defiziten deutlich machen, für das sich die Politik eben dringend interessieren sollte, wenn man die Pandemie eben effektiv bekämpfen will. Und ja, ich denke, die historische Forschung kann dabei eben helfen, dass man solche Dinge eben nicht aus dem Blick verliert. Wen das interessiert, der kann vielleicht auch mal nach Felix Römer suchen. Der hat einen Artikel über soziale Ungleichheit in der Pandemie geschrieben.
Beziehungsweise, wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich müsste man sich lange vor dem Ausbruch einer Pandemie um Schieflagen und Spannungen kümmern. Denn vielleicht ist im Moment des Ausbruchs einer epidemischen Lage dann der Zeitpunkt auch schon überschritten, wo man noch etwas hätte verändern können. Damit wären wir am Ende unserer Aufzeichnung. Wir haben heute die Krönung unseres Themas erlebt, eine studentische Masterarbeit. Mehr geht kaum. Antonia, dir ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft, uns etwas über deine Masterarbeit und über die Cholera-Unruhen im Russländischen Reich des 19. Jahrhunderts zu erzählen. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, mit dir über diese Geschichte zu plaudern. Tschüss.
Tschüss, danke schön.